So, Heiko Schmidt hat eben gesagt, er würde gerne mit den Alpha-Kids dann jetzt doch den Alpha-Kurs Unterricht machen. Also von daher, viel Segen euch. Wo ist der Heiko? Seid ihr schon raus? Schon auf dem Weg, schon alles, läuft schon alles, wunderbar. Tja, Jesus anbeten, den Heiligen, haben wir eigentlich gerade gemacht. Ich würde gerne mit euch in das Wort Gottes schauen. Jesus anbeten, den Heiligen. Und ich habe so überlegt, heilig ist vielleicht mit das Schwierigste, was es gibt zu erklären auf dieser Welt. Vielleicht frage ich euch mal direkt, was ist eigentlich heilig? Ausgesondert für Gott, sagt jemand. Heilig. Finde ich, ist mit das Schwierigste, das zu erklären, das zu erfassen. Genau, ausgesondert für Gott, ja, heilig. Also eine Definition, die ich auch mal gehört habe, ist, es ist anders. Also anders als diese Welt. Es ist das andere. Deswegen ist das auch so schwer zu greifen. Was ist eigentlich heilig? Und dann gibt es so Dimensionen, dass dann wird so ganz religiös, so heilig, dann versuchen wir aus dem Inneren, aus dem Menschlichen, aus dem rein Seelischen, ohne den Geist Gottes irgendwie Heiligkeit zu demonstrieren, zu zeigen. Es gibt aber natürlich die echte Heiligkeit, Christus ist heilig. Und Weihnachten hat irgendwie ganz viel damit zu tun. Und ich wünsche mir so, dass wir Christus entdecken, Jesus entdecken, den Heiligen entdecken, den wir ja schon kennen, wenn wir denn Christen sind. Den Christus, den wir heilig in unseren Herzen halten, so heißt es mal im Petrusbrief. Christus heilig in unseren Herzen halten. Das ist interessant. Viele, viele Lobpreislieder, Anbetungslieder haben das Wort heilig drin. Wir singen das. Es ist uns auf der einen Seite ganz vertraut und auf der anderen Seite, was ist das? Kann man Heiligkeit äußerlich zeigen, auf der einen Art schon, auf der anderen Art auch wieder nicht. Heilig. Es ist auf jeden Fall ganz anders als diese Welt. Und ich meine, wir sind ja in dieser Welt. Aber als Gläubige sind wir auch verbunden mit dem Heiligen, mit Christus. Und das ist so ganz anders. Also ich wünsche mir, dass wir Christus vielleicht auch neu entdecken oder vertieft entdecken, dass wir ihn, ich sag mal so, wiederfinden unter all den Adventskalendern und Schokoladen und goldenen Kugeln und was es alles so gibt. Wir sind ja nicht gegen diese Dinge. Also als Gläubige, unsere Hauptausrichtung ist ja nicht gegen etwas zu sein, unsere Hauptausrichtung ist ja für etwas zu sein, für Christus. Diesen Christus zu finden, den zu entdecken in dieser Zeit. Manchmal beten wir ihn an, laut, und das ist auch in der Bibel. Lauter Lobpreis, viele Instrumente. Manchmal beten wir ihn an ganz leise, ganz still. Manchmal schweigen wir. Ist aber auch eine Kunst, oder? Zu schweigen vor Gott. Ich übe das manchmal in meiner stillen Zeit oder ich habe auch so Phasen, wo ich schweige vor Gott. Dann merke ich, was alles so laut wird in meinem Kopf. Was da alles für Themen sind, was da alles ist an To-Dos. Und man freut sich auf die Kinder, die kommen zu Weihnachten und. Jesus anbeten, den Heiligen. Nun, ich habe einen Text, der natürlich überhaupt keine Überraschung ist in dieser Zeit. Matthäus 2, 1 und 2 und dann Vers 11 noch. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen von König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. So, wie viel waren das, die da gekommen waren? Also es gibt auch über diesen Text, gibt es jetzt so ganz viele Schlauberger-Geschichten, ne? Und ich bin ja da, ich mag das ja auch. Ne? Also es gibt drei Geschenke, ob das jetzt drei Leute waren, weiß man nicht. Aber drei Geschenke, gut. Die Weisen aus dem Morgenland. Die Weisen aus dem Morgenland. Das sind alles so vertraute Begriffe. Was steckt da eigentlich dahinter? Was ist das? Morgenland. Gut, Morgenland ist, wo die Sonne früher schon aufgeht. Also die kamen aus dem Osten. Gut, geografisch Atlas Osten. Die Weisen, das ist irgendwie nett ausgedrückt. Nett ausgedrückt. Hat jemand, weiß jemand, jetzt bin ich natürlich gerade wieder der Schlauberger, aber gut, ich habe ja auch Vorsprung, ich habe ja vorbereitet. Also was da wirklich steht, ist schon auch ein Wort, was wir so nicht so gerne benutzen in der Kirche. Magier. Das waren also Menschen, die waren unterwegs mit den übernatürlichen Dingen, mit mehr Weisheit, deswegen die Weisen, das ist jetzt nicht komplett falsch übersetzt, aber das waren so Menschen, die haben tiefer geforscht, die haben die Sterne erforscht, so Astronomie ist ja zum Beispiel völlig in Ordnung, Astrologie, da wird es jetzt schwierig. Aber gut, Menschen haben geforscht und haben sich gefragt, und wie ist das? Und deswegen konnte Gott sie auch leiten durch diesen Stern. Es waren keine Menschen, die zu Gottes Volk gehörten, so vom Ursprung her. Deswegen sagt uns dieser Text auch, dass Gott so gewaltig und so mächtig ist, dass er Menschen führen und leiten kann, selbst wenn sie nicht zu seinem Volk gehören. Selbst wenn Menschen sich versteigen und irgendwo forschen, und so Gott ist immer größer. Und er kann seine Wunder tun, und das ist schon auch das Wunder der Weihnacht, ist nicht das Wunder der Weihnacht, sondern viele Wunder. Weihnachten sind viele, viele, viele Wunder. Also diese Könige wollte ich schon gerade sagen, ist ja auch noch wieder so ein Mythos, drei Königstreffen und so gibt es auch, oder? So mehr im katholischen Österreich. Ja. Ah, nicht nur da, schon. Naja, also der Text sagt drei Magier. Drei Weise aus dem Morgenland. Nein, drei, jetzt sage ich auch schon wieder drei. Drei Geschenke, vielleicht waren es drei. Plural auf jeden Fall. Es waren mehrere. Zwei oder drei oder vier oder fünf, vielleicht drei. Keine Ahnung, nicht so wichtig. Überhaupt sind diese ganzen Schlauberger-Sachen interessant, aber man muss ja auch immer gucken, was wirft es denn ab für unser Leben mit Gott. Sie kamen und sie brachten Geschenke, drei Stück. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das ist nun wirklich auch interessant, was sie jetzt hier brachten. Und heute geht es darum, Jesus anzubeten, den Heiligen. Und ich werde von daher mehr also ein Symbol, eines der Geschenke nehmen. Aber vorher nochmal eine ganz interessante Geschichte. So viele Wunder. Im Jesaja, der hat ja so 700 Jahre vorher gelebt, bevor Jesus geboren wurde auf der Erde. In Jesaja 60, Vers 6 heißt es, eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Epher, sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkünden. Hochinteressant. 700 Jahre vorher hat der Prophet Jesaja, der ja, wie wir wissen, von Gott beauftragt war, eine der eindrücklichsten Gottesbegegnungen überhaupt hatte, die je Menschen hatten, heilig, 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 der Saum des Gewandes füllt den Tempel und so weiter, Jesaja 6. Er hat viele Prophetien bekommen, viele Vorhersagen auf Jesus hin. Viele, viele, viele. Das ganze Jesaja-Buch, da ist so viel drin. Und unter anderem hat er das hier. Sie werden kommen. Und jetzt diese ganzen Städte erklären, ist alles ein bisschen kompliziert, aber nicht wenige Bibelausleger sagen, das ist doch eine Vorhersage auf die Weisen, die da aus dem Morgenland kommen. Die da kommen und die mit Freuden kommen, das Lob des Herrn verkünden und Gold und Weihrauch. Ist das jetzt ein Zufall oder? Ich glaube nicht. Gold und Weihrauch bringen die mit. Gold und Weihrauch bringen die mit. Und genau das ist passiert. Wir haben das gerade gelesen. Genau das ist passiert. Also auch auf diesem Wege sind schon manche Menschen zum Glauben, zumindest zum Nachdenken gekommen, wenn man das mal nicht alles irgendwie wegpackt und für Zufall erklärt, dass es so viele Hinweise auf Jesus Christus gibt, bereits im Alten Testament, die sich in Details erklärt haben. Nun, Gold und Weihrauch, da fehlt aber was, ne? Myrrhe. Die Myrrhe fehlt. Die Myrrhe fehlt. Und auch das ist hochspannend, das ist hochinteressant, dass die Myrrhe fehlt. Und da komme ich jetzt mal zu den beiden Bergen, die ihr nicht so gut erkennen könnt. Also es sind so zwei Berge oder Hügel, der etwas kleinere und dahinter der größere. Und das hat damit zu tun, dass die Myrrhe fehlt. Okay, jetzt haben wir es aber sehr geheimnisvoll gerade. Okay. Gut, wie auch jemand gerade schon betete in unserer Gebetsgemeinschaft, Advent heißt Ankunft, Advent heißt Ankommen. Christus kommt, er kommt an und er ist einmal gekommen, das ist Weihnachten, und er kommt nochmal, das liegt noch vor uns. Das ist, wenn Christus sichtbar wiederkommt, als der König, als der Sieger, als der, der den Tod überwunden hat und so weiter, in Herrlichkeit, in Pracht. Gold und Weihrauch. Das, was der Prophet Jesaja hier betont, ist der zweite Advent. Gold und Weihrauch. Gold steht für den König, für den Herrscher. Und Weihrauch steht für den Heiligen. Da wollen wir uns auch gleich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Weihrauch steht für den Heiligen. Das Räucherwerk, zum Beispiel im Alten Testament, alles, was dazu beigetragen hat, um irgendwie das zu betonen, zu unterstreichen. Der Heilige. Wenn Christus wiederkommt, kommt er wieder als der König und der Heilige. Und das wird diese Welt erleben. Das werden wir erleben. Wo ist die Myrrhe geblieben? Die Myrrhe, die ist im ersten Advent, im ersten Kommen, Weihnachten, das, was wir feiern. Weil die Myrrhe steht für das Opfer. Myrrhe wird benutzt, um zu salben, für das Begräbnis zu salben. Und das ist auch eine Linie, kann man durch die ganze Schrift gehen. Christus wurde gesalbt von dieser Sünderin, wie es heißt, ja. Zu seinem Begräbnis, vorher schon, prophetische Handlung, irgendwie vom Heiligen Geist wunderbar eingefädelt und so weiter. Man kann das studieren, Myrrhe. Das heißt, die Weisen aus dem Morgenland, die kommen und die bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil es ist das erste Kommen Jesu. Da ist schon die Vorausschau auf den Heiligen und auf den König, aber da ist eben auch das Leid. Und die Hingabe, diese überwältigende Liebe des Christus, der sich hingibt für uns, natürlich, das ist ja bei Weihnachten mit drin. Das ist ja, das kam ja erst noch. Und hier der Jesaja, und das ist übrigens mit diesen beiden Bergen so, das ist oft eine gute Erklärung dafür, wenn wir so Prophetien im Alten Testament finden, wenn es um Christus geht, dass es eben oft Prophetien gibt, die das, ich sag mal, Weihnachten beschreiben, das erste Kommen Jesu, und dann jetzt aber auch Prophetien, die schon direkt darüber hinaus, die weiterblicken, die schon den hinteren Hügel sehen oder Berg, diesen Gipfel, der noch kommt. Deswegen ist es wichtig bei der Bibelauslegung, gerade solche alttestamentlichen Texte, dass man guckt, okay, worum geht's gerade? Ist es der erste oder zweite Advent? Nun, dass diese Predigt jetzt gerade auch noch heute ist, wir haben ja heute zweiten Advent. Das war mir vorher gar nicht so klar, als ich das vorbereitet habe, aber genau, wir hatten ersten Advent, zweiten Advent, jetzt dürfen wir nur das nicht verwechseln. Also bei diesen, da gibt es nicht noch einen dritten und vierten Advent. Ne? Also bei diesem Bild jetzt, dass Christus wiederkommt. Nee, wenn er dann kommt, dann kommt er. Da gibt es dann keinen dritten und vierten Advent, das dürfen wir jetzt nicht durcheinander bringen. Unsere vier Advente, die wir feiern hin auf Heiligabend und Weihnachten, sind einfach so 4 Wochen hin auf Heiligabend. Also ich weiß nicht, ob es euch anspricht, mich spricht das an, mich berührt das. Es ist unglaublich, wie Gott alles vorhergeplant hat, wie die Bibel, wie die Schriften inspiriert sind vom Heiligen Geist. Es sind so viele Schreiber, die letztlich die Bibel geschrieben haben, so viele verschiedene Autoren. Aber hieran, finde ich, kann man schon sehen, auch das Wirken des Heiligen Geistes bei der Zusammenstellung der Bibel, dass das alles so eine Linie hat und dass so ein Jesaja sowas schreibt und wahrscheinlich selber gar nicht im Detail wusste, was das ist, aber wir dürfen das jetzt erkennen. Also, diese Menschen kommen, um Jesus anzubeten, um den König anzubeten, den König der Juden anzubeten. Also, ich glaube, das war zumindest für die auch ein großes Wunder, als die dann nach Bethlehem kamen. Also eher so ein Wunder, oh, das verstehen wir jetzt gerade gar nicht. Denn die haben nicht erwartet, dass da ein Baby und Krippe und arm. Und das haben die garantiert nicht erwartet. Die haben ja erwartet, der neue König der Juden. Sie kamen aus einem fernen Land und sie haben erwartet, das wird aber richtig prunkvoll sein. Aber war das nicht. Das ist auch ein Wunder von Weihnachten. Das ist, dass Gott sich klein macht und zu uns kommt. Ja, auf eine erstaunliche Art und Weise. Sie beten ihn an. Sie kommen, um anzubeten. Und unter anderem haben sie Weihrauch mit. Wer ein bisschen vertraut ist mit dem Hebräerbrief oder auch eben mit diesen Texten aus dem Alten Testament, habe ich schon angedeutet, weiß, dass Weihrauch eben so eine Symbolik hat für den Heiligen, für Gott den Heiligen. Ja? Der hohe Priester ging in das Heiligtum und er hat unter anderem diese Räucherpfanne gibt es da. Und im Hebräer Kapitel 7 heißt es dann, dass wir einen hohen Priester brauchten, der heilig ist, der unschuldig ist, der unbefleckt ist, der von den Sünden abgesondert ist und der höher als der Himmel ist. So einen hohen Priester brauchten wir. Und all die hohen Priester im Alten Testament, die waren alle nur so Vorläufer, schon auf Christus hin. Deswegen haben die auch funktioniert, in Anführungszeichen, dass das Volk Gottes sich Gott nahen konnte. Weil Gott, der über der Zeit ist, schon wusste, ich werde ja Christus senden, er wird ja kommen. Und er ist der Vollkommene, der Heilige. Das Wunder von Weihnachten. Deswegen ist das mit der Jungfrauengeburt, was ja für unseren Verstand vielleicht schwierig ist oder wo viele anecken und irgendwie nicht durchdringen zum Glauben, deswegen ist die Jungfrauengeburt unerlässlich. Weil so ist Christus der Heilige. Von einer Jungfrau geboren, von einer Frau geboren, von einem Menschen geboren, menschlich und zugleich von einer Jungfrau göttlich, vom Heiligen Geist, nur so konnten wir gerettet werden, weil wir genau so ein Opfer brauchten. Nicht eins, was zeitlich ist und befristet, sondern das perfekte, heilige, da haben wir es, heilige Opfer. Heilig hat was mit Vollkommenheit zu tun, mit Reinheit, mit Schönheit. Und ich habe neulich etwas gelesen, das fand ich interessant, dass alle Menschen, die zum Beispiel so zum Perfektionismus neigen, alle, die Schönheit, Ästhetisches mögen, irgendwo ist das auch eine Ahnung, die wir so haben. Ja, stimmt, das hatten wir mal im Paradies und stimmt, das wird es wieder geben im Himmel. Und um Heiligkeit zu beschreiben, muss man dann manchmal sagen, was es alles nicht ist. Keine Krankheit mehr, kein Geschrei, kein Leid mehr. So, da merken wir, Heiligkeit zu beschreiben ist nicht so einfach, weil wir leben nun mal in dieser Welt und wir haben ganz viel mit Unvollkommenheit zu tun. Mit Flecken und mit Falten und mit Dingen, die nicht gut sind und so. Das ist Teil dieser Welt, da sind wir unterwegs. Und mittendrin Christus, der Heilige, der Heilige. Für mich ist es nach wie vor unglaublich, ich kann das nicht fassen mit meinem Kopf, aber der Heilige, normalerweise erzeugt Heiligkeit für uns Distanz. Und das sieht man ja auch in anderen Religionen. Gott ist der Heilige, also Gott ist immer irgendwie heilig, anders als diese Welt. So, das ist, kann man fast über jeden Gott sagen, den Menschen sich so ausdenken. Und das ist natürlich auch bei unserem Gott so, aber dann gleichzeitig ist der Heilige und so nah. Das ist mind-blowing, das ist unglaublich. Dass Gott uns so nah kommt. Ich meine, wo ist Gott? Wo ist er gerade? In uns. Also näher geht nicht. In uns. Näher geht nicht. In uns. In uns. Der Heilige. Unglaublich. Nun ist es ja so, wenn wir Gott anbeten, wenn wir Jesus anbeten, wenn wir den Vater anbeten, dem Heiligen Geist Ehre geben. Auf der einen Seite sind wir so vertraut damit, wenn wir mal überlegen, das ist ja ungefähr ein Drittel unserer Gottesdienste ist Anbetung, ist Lobpreis, ist Ausrichten auf Gott. Ein Drittel unserer Gottesdienste, manchmal vielleicht die Hälfte, manchmal ein bisschen weniger. Lieder, die wir singen. Auf der einen Seite sind wir so vertraut damit. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, man gewöhnt sich auch dran. Und dann denke ich wieder, es gibt so viel mehr als das, was ich schon weiß und was ich kenne. Es gibt so Dimensionen, ja, zum Beispiel die Heiligkeit. Und dann gibt es ja, Jesus ist unser Bruder und unser Freund und uns ganz nah. Und es ist so wichtig, dass wir diese Fülle der Dimensionen Also diese ganze Bandbreite, dass wir da reinwachsen und da hineinkommen. Und da muss auch jeder gucken, wo er steht. Ja? Es gibt ja Gläubige, die sind sehr so, ja, Jesus, mein Freund, immer an meiner Seite. Absolut biblisch, absolut richtig. Dann gibt es aber die, die sagen, ich staune vor Gott. Tiefe Ehrfurcht, der Heilige. Das ist auch absolut richtig und wichtig. Vielleicht ist das bei uns in der Freikirche ein bisschen schwächer. Vielleicht haben wir das in anderen Kirchen mal gehört oder wahrgenommen, haben gedacht, ja, aber das ist hohl. Da ist nur so ein äußerliches Ding. Aber es gibt es natürlich auch gefüllt. Diese Ehrerbietung vor Gott, dieses Schweigen vor Gott, dieses Staunen, dieses, er ist nochmal so viel mehr, so viel größer und so viel heiliger. Anders als diese Welt. Was mir hilft, und es ist interessant, weil ich, also zum einen auch darüber gerade Bücher lese, zum anderen aber auch mich erinnere, dass Gott mich schon so geführt hat, als ich noch gar nicht lang gläubig war, dass etwas, was mir hilft, den Heiligen anzubeten und ihn zu verehren, was mir hilft, sind biblische Texte, die genau das darstellen und beschreiben. Und die ich dann lese und wo ich nicht jetzt jedes Detail verstehen will, sondern die ich lese und die ich auf mich wirken lasse und wo ich mir das vorstelle, es ist ja wirklich so, das ist ja keine Einbildung, das ist ja die Schrift. So, einer dieser Texte, jetzt bin ich irgendwo, den meine ich, Offenbarung 1 ist einer dieser Texte. Offenbarung 1, Johannes, der Jünger, wo es immer heißt, der Jünger, den Jesus liebte, also irgendwie, der war Jesus sehr nah, aber dann, als er hier in Gefangenschaft war, als verfolgter Christ und diese gewaltige Offenbarung empfängt, das ganze Buch der Offenbarung zu schreiben. Am Anfang Kapitel 1, mal ein ganz kleiner Ausschnitt, da heißt es, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Es geht um Jesus, es geht um Christus, den Auferstandenen. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Er legte seine rechte Hand auf mich. Er sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Ich kann das nur jedem nahelegen, vielleicht das mal zu nutzen und Christus zu finden unter all den Adventskalendern, die überall rumliegen und die ganze Schokolade und all das. Christus zu finden, indem man mal Offenbarung Kapitel 1 mal liest und auf sich wirken lässt. Da musst du aber mal wirklich, wirklich da mal dein Handy ausmachen oder gar nicht erst im Raum haben. Da musst du vielleicht mal die Tür zumachen, da bist du mal allein, dann liest du mal den Text und du bittest Gott, dass er dir hilft, mal wirklich zur Ruhe zu kommen, Christus zu sehen. Christus, der Heilige. Gewaltig. Und es gibt eine ganze Reihe solcher Texte. Wir haben Lukas 5 zum Beispiel, wo der Fischfang ist und wo Petrus dann sagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch, weil Christus so ein Wunder tut. Es gibt Jesaja 6, was ich schon erwähnt habe, heilig, 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 wehe mir, ich vergehe. Und das ist interessant, das sind ja gläubige Leute, die aber dann Gott begegnen in so einer Tiefe, dass sie die Heiligkeit erleben, nicht als einen dogmatischen Satz im Kopf, sondern als Erleben, Erfahren. Und dann entsteht etwas, dass man merkt, okay, und ich bin es nicht, noch gar nicht. Ich bin in dieser Welt, ich bin verbunden mit dieser Welt, ich bin in einem sterblichen Leib, bin nicht vollkommen, bei mir fehlt viel, ich bin nicht heilig. Und was ich jetzt sage, ich weiß, unser Reflex ist, und der ist ja auch richtig, natürlich sind wir sind heilig durch Christi Blut und wir haben Begegnung mit ihm und er wünscht unsere Nähe, ja, das ist alles richtig, das ist genauso richtig. Und trotzdem ist es gut, wenn wir auch Begegnung mit Gott haben, mit dem heiligen Gott. Nicht, dass wir uns da nicht mehr trauen, zu ihm hinzugehen, aber dass wir mal beeindruckt werden von Gott und seiner Heiligkeit. Beeindruckt zu werden von seiner Heiligkeit. Ich würde mal sagen, das ist, was unserem Land extrem abgeht, oder? Boah. Heiligkeit. Ehrfurcht. Anbetung. Und ich verstehe und ich spüre manchmal, dass es etwas so Schönes, etwas so Gewaltiges, etwas, was mich ja nicht jetzt wegtreibt von Gott, sondern wegen seiner großen Liebe zieht es mich zu Gott, aber seine Heiligkeit bringt mich irgendwo in die richtige Haltung vor ihm. Und es ist kostbar. Es ist auch, es hat was mit Glück zu tun. Es ist, den darf ich erkennen, diesen Gott. Und da darf ich noch mehr reinwachsen. Und da fallen manchmal Ängste und Sorgen ab. Ich meine, wenn wir diesen Gott in unserem Herzen erleben, diesen Gott, dann fallen Sorgen und Ängste ab, weil wir staunen, wir beten ihn an, wir ehren ihn in seiner Heiligkeit. Aber irgendwie scheint es auch mit die schwierigste Übung zu sein, fast. Aber es ist möglich, es ist möglich, Gott zu ehren, anzubeten. Im Psalm 95 heißt es mal, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzen dem Fels unseres Heils, lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang, mit Psalmen ihm zujauchzen, okay? Laut, Lobpreis, Schlagzeug, alles dabei, das ist alles richtig. Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König, über alle Götter, über all die anderen eingebildeten Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, er hat es gemacht. Seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen und niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Hier ist so die ganze Kurve drin, so von Lobpreis, Preis seiner Macht, hin zur Anbetung in Ehrfurcht, still. Ich bin froh, dass wir das alles erleben dürfen, dass der Geist Gottes uns hilft. Das Entscheidende ist ja, dass das echt ist. Das Entscheidende ist, dass das ja in unseren Herzen ist. Und natürlich auch, dass das Ausdruck dann nach außen findet. In Epheser 3 heißt es mal, der Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Vers 18, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch all unser Denken, unser Verstehen übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes, die all unser Denken übersteigt. Das ist nicht, dass wir nicht mehr denken sollen oder denken dürfen. Da hat ja die Phase der sogenannten Aufklärung in unserer Geschichte, der Menschheitsgeschichte, hat da einiges geholfen, aber auch ziemlich viel entsorgt. Also es gibt etwas, wo ich mehr als mit Verstand anbete und verehre und staune. Jesus anbeten, den Heiligen. So hier kniet ein Mensch vor Gott. Und ich möchte das für uns also so ein bisschen praktischer bringen. Also keine Sorge, hier gibt es gleich keine militärischen Befehle, wie wir gleich anbeten sollen. Irgendwie, das widerstrebt mir. Wobei, vielleicht hat es auch mit unserer starken Individualisierung zu tun, unserer Gesellschaft. Ja. Aber von Herzen anbeten. Welche Haltung ist denn da eigentlich angemessen für den heiligen Gott? Welche Haltung ist angemessen? Nun sagen wir ja, aber in meinem Herzen, und das ist ja richtig, aber manchmal nehmen wir Herz und unser Äußeres so auseinander. Aber eigentlich ist das auch wieder schlecht, weil selbst unser Körper ist doch ein Tempel des Heiligen Geistes. Also unser Körper ist ja mitgeheiligt. Das ist ja, wir sind doch eine Einheit. Wir können doch nicht so tun wie, ja, boah, tief in meinem Herzen ist es so, ich freue mich gerade so über Gott. Ich freue mich über Gott. Also das passt doch nicht. Ja? Oder auch manchmal andersrum. Ja. Da erzählt dir einer was ganz Schlimmes, was ganz Schweres, den Verlust eines Verwandten. Und die ganze Zeit so. Das passt auch nicht. Ja. So, also schon wichtig, was ist im Herzen, das ist schon der Ursprung, das ist schon das Entscheidende. Dass man nicht irgendwie so völlig abgekoppelt von allem Inneren, da nur einen auf locker macht. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch dem Inneren mal Ausdruck verleihen. Darf man auch mal äußern. Also wenn man sich jetzt wirklich freut über Gott, darf man auch aufstehen. Da darf man auch springen. Da darf man auch tanzen. Ich weiß, dass es früher auch manche Lehren gab, die das, da sind wir wieder bei heilig, die das als unheilig dann abqualifiziert haben. Und da gibt es bis heute Menschen, die sind gefangen in diesen Gedankengebäuden. Nein, vor Gott darf ich nicht springen, darf ich mich nicht so freuen. Das ist schade. Genauso wie ich heute bei manchen, ich sag mal, jüngeren Leuten denke, ich meine jetzt nicht euch hier konkret, aber Facebook lässt grüßen, alles ist immer cool, alles ist immer top, es war das Größte, es war das Beste. Na, das stimmt doch auch nicht, ihr Lieben. Das ist nicht immer alles das Beste. Da gibt es auch mal Trauer, da gibt es auch mal Traurigkeiten, das muss auch sein. Sodass das dann auch kongruent ist, also dass das stimmig ist. So. Aber welche Haltung ist angemessen für Gott? Und dürfen wir nicht auch dem Ausdruck verleihen? Ich denke schon. Und nochmal, da habe ich jetzt keine Hintergedanken, gleich kommt nicht der Befehl, ihr müsst alle aufspringen und jubeln. Ich war auch schon mal in so Veranstaltungen, dachte ich, gut, kann ich mitmachen. Aber ist schon gut, wenn das von innen kommt. Aber ihr Lieben, wenn es von innen kommt, dann bitte macht's doch auch. Darf man auch aufstehen? Darf man sich auch bewegen? Ja? Wir sind so gemacht übrigens, wir sind am Stück. Körper, Seele, Geist ist am Stück. Und diese Abspaltung, das ist so das Leben mit Gott, das ist irgendwo hier heilig verborgen in mir und das darf sich nicht nach außen zeigen. So hat Gott das auch nicht gedacht. Gut, noch einen letzten Gedanken. Sie brachten ihm Gaben. Nun, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, was ist Anbetung? Boah, über Anbetung was zu sagen in einer Gemeinde, die nun Sonntag für Sonntag ein Drittel des Gottesdienstes ist Anbetung, da nochmal irgendwie was zu sagen. Aber das fand ich auch noch in dem Text, das finde ich auch interessant. Sie brachten Gaben, sie haben etwas geschenkt. Sie wollten dem König Ehre erweisen, dem Heiligen. Sie haben Geschenke gebracht. Ja, das ist doch wunderbar. Sie haben ihrem Inneren, ich möchte diesem König Referenz erweisen, ja, ich möchte ihn ehren, ich möchte ihm etwas ausdrücken von dem, was in mir ist. Und das dürfen wir, so sind wir gemacht. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Wir sind ja nicht Engel und wir sind nicht Tiere, wir sind Menschen. Zum Bilde Gottes geschaffen und er freut sich, wenn wir das ausdrücken, diese Ehrerbietung. Geschenke ist eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun. Für die war das klar. Wir bringen Geschenke mit. Wir können doch nicht zu diesem König gehen und nichts in Hand haben. Also das kennen wir heutzutage auch, oder? So, wenn wir Leute besuchen, vielleicht wo wir nicht so ganz vertrauen, dann bringt man immer ein Geschenk mit. Ist auch eine nette Geste. Oh, war doch nicht nötig. Ja, weiß ich, wollte ich aber. Und dann bei ganz engen Freunden wissen wir auch, müssen wir nicht jedes Mal. Ne? Gut, aber was heißt das jetzt bei Anbetung? Nun, ein bisschen schwierig. Wir können jetzt dem auferstandenen Christus nichts in die Hand drücken. Geht nicht. Aber wir können ihm schon etwas schenken. Können wir das? Können wir Gott etwas schenken? Und ihr merkt gerade, diese Predigt ist bewusst an der Stelle und das Opfer hatten wir schon. Das ist keine Opferrede. Es ist nicht, um Geld zu sammeln. Wobei das auch ein Ausdruck ist. Wenn das aus Ehrfurcht vor Gott ist, boah, wunderbar. Das ist eine wunderbare Haltung, um das Opfer zu geben. Ja. Auch diese Dimension zu haben, nicht nur irdisch zu denken, die auch da ist. Klar, Gemeinde braucht Geld und so weiter, das ist alles richtig. Müssen wir auch nicht wegreden. Aber wenn es diese Ebene hat, ich gebe Gott, der mich so gesegnet hat. Aber wie gesagt, Opfer hatten wir schon. Es ist keine Opferpredigt gerade. Was können wir ihm denn schenken? Anbetung können wir ihm schenken, ja. Was können wir ihm denn schenken? Mal so noch praktischer gedacht. Liebe können wir ihm schenken, genau. Gut, wenn wir ihm jetzt Liebe und Anbetung schenken, dann müssen wir schon mal etwas einsetzen, was wir alle haben. Und wir haben so viele technische Fortschritte, dass wir immer denken, dadurch haben wir dann mehr davon, aber irgendwie haben wir nie mehr davon. Die Menschen haben immer weniger davon. Was meine ich? Die Zeit. Die Zeit. Die Zeit. Zeit ist noch knallhärter als Geld. Ja. Zeit ist unbarmherzig. Der Sekundenzeiger tickt. Keiner kann es stoppen. Es ist einfach weg. Geld kannst du immerhin noch speichern. Zeit nicht. Deswegen ist Zeit kostbar. Sehr kostbar. So, wenn ich jetzt schon kein Gold, Weihrauch, Myrrhe, teuer gekauft, das war ja ein Ausdruck auch von Reichtum. Das war ja nicht billig. Eigentlich ein Euro Geschäft und Jesus mal eben noch was mitbringen, sondern das war schon ein Ausdruck von Ehre, von dem Heiligen König. So, wenn ich sage, das geht nun im Moment nicht, dann kann ich Gott, Christus, Zeit schenken. Zeit schenken. Das kann ich machen. Von der wenigen Zeit, die ich habe. Von dem vollen Terminkalender, von dem, was ich alles tun muss. Und vielleicht muss ich auch das alles gar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich kann doch Gott Zeit schenken. Wie wäre das, wenn du ihm heute oder jetzt in der kommenden Woche mal eine halbe Stunde schenkst? Machst du vielleicht ja sowieso schon. Okay, aber jetzt definieren wir das nochmal. Zeit schenken mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Ah, jetzt wird es schon ein bisschen anders noch. Nicht auch nochmal eben so gemacht, sondern ungeteilte Aufmerksamkeit. Du und die Bibel und sonst nichts. Du alleine. Halbe Stunde. Schenken dem König. Tür zu, Kämmerlein, Tür zu. Telefon aus. Ja, aber wenn der und der anruft. Na komm. Komm, es gibt Notärzte, es gibt alles. Wie wäre es, mal eine halbe Stunde Christus dem König schenken? Und du kannst auch eine Viertelstunde einsetzen oder eine Stunde, das kommt darauf an, wo du stehst. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Das Größte, was wir Gott schenken können, ist ungeteilte Aufmerksamkeit unseres Herzens ihm geben. Und dann vielleicht auch ein Wunder erleben. Und das können wir nicht machen. Wir können uns da nur Gott ausliefern, ihm hingeben und sagen, okay, Gott, ich möchte unser Unplugged-Lobpreisteam hier schon mal nach vorne bitten. Wir wollen auch das jetzt noch praktisch tun. Indem wir den Heiligen anbeten, Jesus. Im Grunde genommen ist es ja so, dass es ein Riesenvorrecht ist, dass er sich Zeit für uns nimmt. Das ist ja eigentlich, was noch dahinter steht. Dass es so ein Geschenk ist, dass der allmächtige Gott, der Heilige, sich Zeit für uns nimmt. Ich weiß ja nicht, ob das mal so ein Trick wäre, um uns noch mehr zu kriegen, wenn Gott sagen würde, okay, Audienz, nur einmal die Woche, 20 Minuten. Ich meine, manchmal, vielleicht würde uns das so ein bisschen herausfordern, so, ja. Man sagt ja, wenn etwas knapp ist, dann ist es irgendwie, dann gibt es mehr, die es haben wollen. Gesetze des Marktes. Aber Gott ist nicht so. Er ist bei dir, er ist bei uns, er ist auch bei dir zu Hause. Schenk ihm dein Herz, ungeteilte Aufmerksamkeit. Christus, dem Heiligen. Amen.